Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Die Theater sind längst zum Feindbild der neuen Rechten geworden. Aber was bedeutet das tatsächlich im Alltag der Kulturinstitutionen? Der Journalist und Theaterkritiker Peter Laudenbach hat recherchiert und ein Buch darüber geschrieben: Volkstheater, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit. Wir sprechen mit ihm darüber und schauen zum Gerd-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau. Das steht nämlich, wie der Intendant bekannt gegeben hat, kurz vor der Insolvenz. Die Theater in Deutschland verstehen sich als politischen Ort, als Ort der Diversität, der Kritik an Ausgrenzung, Diskriminierung und Rechtsruck in der Gesellschaft. Damit sind sie schon lange ins Fadenkreuz der neuen Rechten geraten. Da wird unentwegt von rechts polemisiert. Es geht jedoch auch darüber hinaus. Es kommt immer wieder zu Einschüchterung und Gewalt gegen die Protagonistinnen und Protagonisten des Kulturbetriebs. Aber nehmen wir das überhaupt noch wahr? Der Journalist Peter Laudenbach, unter anderem Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung, hat sich die beunruhigenden Tatsachen genauer angesehen und jetzt ein Buch veröffentlicht: Volkstheater, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit. Er ist bei Rang 1 zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Laudenbach.
Guten Tag.
Ihr Buch beginnt damit, dass vor dem Theater in Jena ein Sprengsatz gefunden wird, in einem Koffer mit einem darauf gemalten Hakenkreuz. Das war schon 1997. Das Problem ist also schon lange virulent. Sie haben nun genauer nachrecherchiert. Wie ist denn die Entwicklung in den letzten Jahren? Wie häufig kommt sowas vor?
Was wir uns angesehen haben, ist ein Zeitraum von 5 Jahren, 2016 bis 2021. Den haben wir genauer recherchiert, auch im Austausch mit vielen AkteurInnen im Kulturbetrieb, auch mit Medienarchiven. Und da kann man zeigen, das sind etwa 100 Vorfälle, mehr als 100 Vorfälle in 5 Jahren, also statistisch mehr als einmal im Monat. Und das war teilweise in der Corona-Zeit, also in der Zeit mit eingeschränktem Spielbetrieb. Man kann vermuten, dass im Normalbetrieb es vielleicht noch heftiger gewesen wäre. Zur Frage, seit wann das schon ist, weil Sie diesen Anschlag in Jena erwähnen, es hat eine lange Geschichte. Ich meine, 1986 hat Klaus Peimann im Burgtheater das Stück Heldenplatz von Thomas Bernhard inszeniert, ein Stück über die nationalsozialistische Vergangenheit des Landes. Da protestierten Rechtsradikale vor dem Theater. Im Theater gab es zu Störungen. Einer der Störer, der damals junge Rechtsradikale H.C. Strache, wurde später immerhin stellvertretender Regierungschef seines Landes. Das hat eine lange Tradition, muss man einfach sagen.
Ihr Buch ist vor allem eine chronologische Dokumentation dieser Übergriffe von rechts auf die Kulturinstitutionen. Erstmal, war Ihnen das besonders wichtig, dass aus so einem diffusen Bedrohungsgefühl, was wir immer so ein bisschen im Hintergrund haben, etwas ganz Konkretes, eine konkrete Sichtbarkeit der Taten entstehen kann?
Na, viele dieser Taten werden wahrgenommen als Einzelfälle. Jemand schreibt eine Morddrohung an die Intendantin Chemi Langhoff am Maxim-Gorki-Theater. Jemand schickt Patronen und auch Morddrohungen an den Leiter eines Musikfestivals in Sachsen-Anhalt. Das ist widerlich. Man kann aber sagen, es sind ein paar Verrückte, ein paar verstörte Seelen, die das machen, Einzelfälle. Wenn man aber zeigen kann, dass sowas relativ flächendeckend stattfindet, Morddrohungen, aber auch Ausübung physischer Gewalt, begleitet von ziemlich aggressiver Polemik aus der AfD, dann kann man vielleicht sagen, es sind Muster. Es sind eben keine Einzelfälle, sondern es ist quasi ein breites Geschehen.
Das sind auch genau diese zwei Stränge. Das eine sind diese rechtsradikalen Gewalttaten oder Bedrohungen. Das andere ist auch die Einmischung der AfD in die konkrete Kulturpolitik. Ich greife mal ein paar willkürliche Beispiele aus Ihrem Buch heraus. Also im thüringischen Altenburg ruft die lokale AfD zum Boykott des Stadttheaters auf, das die NS-Vergangenheit der Stadt auf der Bühne thematisiert hatte. In Aachen droht ein AfD-Sprecher mit juristischen Schritten gegen eine Schülertheatergruppe, die auf der Bühne Parallelen zwischen Islamisten und Rechtsextremisten thematisiert hatte, und beschimpft den Regisseur für die, Zitat, hetzerische, beleidigende und verleumderische Aussage der Inszenierung. Also, wie würden Sie dieses Klima beschreiben, dieses Ineinandergreifen von AfD-Kulturpolitik oder den Einlassungen in die Kulturpolitik und dann eben diesen massiven Anschlägen oder den Versuchen, Menschen mit Gewalt auch einzuschüchtern?
Also zuerst hat die AfD als Oppositionspartei alles Recht, Regierungshandeln zu kritisieren und auch die von öffentlichen Finanzen getragenen Kultureinrichtungen zu kritisieren. Das ist völlig legitim. Nur ist der Eindruck oft, dass diese Äußerungen so polemisch sind und so hasserfüllt, dass es nicht darum geht, konkrete kulturpolitische Probleme zu behandeln, sondern die ganze liberale Kulturlandschaft als solche per se in Frage zu stellen und quasi als Feind zu markieren. Man muss verstehen, dass rechte Aggression immer spielt mit Freund-Feind-Verhältnissen. Es geht immer darum, wir gegen die. Und dann geht es nicht um Sachauseinandersetzungen, sondern genau um diese Art der Polarisierung. Polarisierung. Und wenn man sich, was wir gemacht haben, AfD-Reden in Landtagen durchsieht, die werden ja protokolliert, das kann man nachlesen, dann hat man sehr oft ein sehr hasserfülltes Vokabular. Ich sage gerne ein Beispiel, wenn im Landtag in Stuttgart, Landtag von Baden-Württemberg, die AfD-Fraktion eine kleine Anfrage an die Regierung stellt und wissen möchte, wie viele KünstlerInnen vom Land getragenen Theaterbetriebes nicht deutscher Herkunft sind, geht es in keiner Weise um Kulturpolitik, es geht nur um Ressentiment. Ressentiment gegen Menschen nicht deutscher Herkunft und Ressentiment gegen den Kulturbetrieb. Das heißt, ganz oft haben die AfD-Äußerungen nur diese eine Funktion, Ressentiment herzustellen und auch Aggression damit zu schüren. Sie fragen nach dem Zusammenhang zwischen den gewalttätigen kriminellen Aktionen von Rechtsradikalen und formal legalen Äußerungen von AfD-Mandatsträgern. Da finde ich sehr hilfreich die Begriffe, die der Soziologe und Rechtsextremismusforscher Wilhelm Heidmeier entwickelt hat. Er spricht von rechten Bedrohungsallianzen. Und seine These ist, dass diese verschiedenen Akteure, und es sind verschiedene Akteure, man muss deutlich sagen, die AfD-Parlamentarier, die Theater beleidigen, sind andere Leute als die, die nachher die Morddrohung schicken. Das sind nicht die gleichen Akteure. Aber die These von Heidmeier ist, dass diese verschiedenen Akteure verbunden sind durch Legitimationsbrücken. Das heißt, ein Verrückter, der eine Morddrohung schreibt, sagen wir gegen den Pianisten Igor Levit, fühlt sich bestärkt durch rassistische Äußerungen, ressentimenterfüllte Äußerungen aus der AfD. Er fühlt sich quasi als jemand, der handelt im Namen einer imaginären Volksgemeinschaft, wenn man es etwas hart formulieren möchte. Und auch aus dem Grund würde ich nicht von Einzeltätern sprechen und von einzelnen Taten, sondern von einem Muster, von einem Gesamtbild.
Wie erfolgreich ist denn diese Einmischung der AfD? Es gibt da eine Aussage einer Dramaturgin an einem Theater in einer ostdeutschen Kleinstadt in ihrem Buch. Ich zitiere: Natürlich haben wir bei uns am Theater auch Projekte zum neuen Rechtsradikalismus gemacht, aber wir müssen uns überlegen, wie oft wir das machen können. Um es hart zu sagen, wir haben im Hinterkopf immer die Überlegung, wie viel Ärger mit der AfD wir uns leisten können.
In Berlin hat die AfD und andere rechtsextreme Kreise, glaube ich, keinen unmittelbaren Einfluss auf das Kulturleben. Oder in anderen Großstädten auch, Hamburg, München, Köln. Also wenn in Berlin die AfD klagt gegen eine Inszenierung von Falk Richter an der Schaubühne, ist das eigentlich für beide Seiten Routine. Dann macht halt Falk Richter das nächste Stück über die AfD am Gorki-Theater, wo er sie beschimpft oder wo er sich über sie lustig macht. Das ist wirklich Routine und niemand lässt sich einschüchtern von solchen Maßnahmen. Ich glaube, in kleineren Städten, in Orten, an denen die AfD vielleicht die stärkste Fraktion stellt, im Gemeinderat, ist das anders. Und wenn vielleicht eine Vertragsverlängerung ansteht, eines Intendanten, eines Museumsleiters, oder wenn es um Budgetverhandlungen geht, dann wird man sich überlegen, mit wem man sich Ärger leisten kann und mit wem man sich das eben nicht leisten kann. Und das ist nicht Zensur, es ist auch nicht die Schere im Kopf, aber es ist ein Einfluss, der ausgeübt wird.
Sie sagen auch, das ist ein wichtiger Punkt in dem Text, in Ihrem Buch, dass wir uns ja doch sehr intensiv mit der linken Cancel Culture beschäftigen, also gerade eben auch die Medien, während wir diese sehr reale rechte Bedrohung, die eben auch zu Gewalt führen kann im Einzelfall, immer als Einzelfälle abtun oder gar nicht derartig stark in den Fokus rücken. Ist das sozusagen das erste Versäumnis, an das wir ran müssen?
Ich finde diese Cancel-Culture-Debatte oft notwendig und auch erkenntnisreich. Ich bin für Kunstfreiheit und gegen jede ideologische Gängelung von Kunst. Aber natürlich ist es auch richtig, darüber nachzudenken, ob man bestimmte beleidigende Vokabeln noch unbedingt verwenden sollte, auf einer Theaterbühne beispielsweise. Das ist eine notwendige Diskussion, auch wenn sie oft für meinen Geschmack etwas zu aufgeregt geführt wird. Es gibt in konservativen Medien so eine Art Schreckgespenst, das gerne an die Wand gemalt wird, einer übermächtigen linken, woken Cancel Culture, die das gesamte Kulturleben quasi zensiert und mit Angst erfüllt. Die Zeitung Die Welt wiederholt dieses Mantra ja sehr gerne. Das ist blanker Unsinn in meinen Augen. Aber die Debatte ist notwendig. Und Sie fragen nach dem Verhältnis zwischen rechter Bedrohung und den Debatten über Cancel Culture. Mein Eindruck ist schon, dass es da in der medialen Wahrnehmung ein gewisses Ungleichgewicht gibt. Ich kann gerne ein Beispiel sagen. Als vor einigen Jahren der S. Fischer Verlag sich von der Autorin Monika Maron getrennt hat, die sehr viele Jahre dort ihre Bücher veröffentlicht hat, die eine hochrenommierte Schriftstellerin ist. Aber sie hat sich in einigen Veröffentlichungen in die Nähe begeben, eines sehr rechten Verlages. Das führte irgendwann dazu, dass der Fischer Verlag nicht mehr mit ihr weiterarbeiten wollte. Das war sicher für Monika Maron nicht schön, das ist sicher eine unangenehme Erfahrung gewesen, aber es ist nicht Zensur. Ein Verlag kann sich von Autoren trennen, das geschieht immer wieder, das ist auch normal im Rahmen von Vertragsfreiheit. Das führte zu einer großen Debatte, ob das nicht Zensur sei, ob das legitim sei und so weiter. Wenn aber in Berlin-Neukölln ein Buchhändler, der eine Lesung gemacht hatte gegen die neuen Rechten, erst die Fensterscheibe eingeworfen wird und danach sein Auto angezündet wird und sein Auto stand vor seiner Privatwohnung, also er muss beobachtet worden sein, ist das für diesen Menschen extrem bedrohlich, beängstigend. Das fand in der überregionalen Presse keine Wahrnehmung. Und dieses Missverhältnis finde ich doch nicht ganz richtig. Zumal man sehen muss, dass Cancel Culture mit Argumenten vorgeht und nicht mit Gewalt. Das ist ein wesentlicher Unterschied.
Ich würde dann auch gerne nochmal auf das Theater tatsächlich konkret kommen, weil das ist auch ein Aspekt, der in Ihrem Buch vorkommt, dass das Theater sich ja vielleicht tatsächlich den Vorwurf machen lassen muss, Teil einer sehr elitären akademischen Gesellschaftsschicht zu sein, die da argumentiert, die da ihre Kunst auf die Bühne bringt. Und so sehr wir uns auch freuen, dass Gott sei Dank da eben auch entsprechend gegen rechts Theater gemacht wird, muss das Theater da irgendwie in irgendeiner Form auch mit sich selbst zu Rate gehen, zum Beispiel?
Das eine ist, dass natürlich alle Kultureinrichtungen in dem Land sich sehr viel größere Mühe geben, als noch vor 10 Jahren sehr breite Milieus zu erreichen. Das betrifft nicht nur die einzelnen konkreten Kunstproduktionen, es betrifft vor allem Vermittlungsarbeit. Und da geschieht sehr, sehr viel. Und das ist auch sehr wichtig, finde ich. Es ist vor allem auch wichtig für die weitere Legitimation der öffentlichen Finanzierung dieser Einrichtungen. Sie graben sich ihr eigenes Grab, wenn sie sich nur an ein kleines Milieu richten. Das zweite ist aber der Zugang zu Jobs in dem Bereich. Wenn man da reinkommt nur durch Praktika, und diese Praktika nicht bezahlt werden, können sich das nur Kinder wohlhabender Familien leisten. Das ist ein harter sozialer Filter. Was man wirklich sehr oft hat, das sind alles aufrechte Linke, oder Sie wissen zumindest, welche Stichworte gerade en vogue sind, die sich über ihre eigene ökonomische Privilegierung viel zu wenig Rechenschaft ablegen. Das ist eine andere Debatte als die über Rechtsradikalismus. Aber natürlich ist der Kulturbetrieb ein Closed Shop, was Zugang zu Karrieren und Jobs betrifft. Und dann, wenn man diese Beobachtung hat, kann man natürlich auch fragen, ob all diese sehr richtigen und sehr notwendigen Inklusionsprogramme und Vermittlungsprogramme nicht auch eine Alibi-Funktion haben.
Also was würden Sie denn jetzt empfehlen, wie man mit der Situation, also mit der Situation dieser rechten Bedrohung und der Einflussnahme umgehen soll? Vor allen Dingen wahrscheinlich durch das Offenlegen der Dinge, die stattfinden, und darüber mehr zu sprechen.
Also ich bin nur Journalist, ich bin kein Aktivist, ich bin auch kein Politikberater, ich kann nur beobachten. Und mein Job war, möglichst genau zu beobachten und zu versuchen zu verstehen, was das bedeutet. Was man machen soll, was man immer machen soll, Zivilgesellschaft hilft, ja.
Sagt Peter Laudenbach. Sein Buch Volkstheater, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit, ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen. Es kostet 12 Euro. In dieser Woche hat der Intendant des Gerhard-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau Alarm geschlagen. Daniel Morgenroth sagt, sein Haus steht kurz vor der Insolvenz, obwohl es in der Strukturwandelregion Ostsachsen so dringend gebraucht wird. Wie ist die Situation vor Ort und warum hat sich die Lage derart zugespitzt? Alexandra Gerlach fasst die Situation für Rang 1 zusammen.
Die Kernbotschaft des Intendanten ist ebenso deutlich wie dramatisch. Angesichts stark gestiegener Kosten für den Bühnen- und Theaterbetrieb, die Anhebung der Mindestgagen und die anstehenden Tariferhöhungen klaffe jetzt ein Riesenloch im laufenden Etat für 2023.
Ja, das ist eine sehr schwierige Situation, die mir große Sorgen macht, weil wenn nichts passiert, melden wir hier im Laufe dieses Jahres noch Insolvenz an, wenn gar nichts passiert. Also so viel Geld kann niemand aus einem laufenden Haushalt einsparen.
Intendant Daniel Morgenroth ist krisenerprobt und eigentlich Optimist. Als im November die Sprinkler-Löschanlage unplanmäßig auslöste und die gesamte Bühne des Görlitzer Theaters binnen Minuten komplett unter Wasser setzte, wusste Morgenroth bereits, dass schwere Zeiten auf das Theater und ihn zukommen würden.
Also als ich zum ersten Mal auf der zerstörten Bühne stand, hätte ich sag's ganz offen, wirklich heulen können.
Dennoch versuchte Morgenroth in der Krise auch die Chancen zu sehen.
Nachdem sich der Schock mal gesetzt hatte, nach den ersten 2 Tagen Schock, kommt da so ein Kampfesmut auf. Und wir müssen wirklich sagen, wir sind die Künstler, wir sind die Kreativen, wir finden Lösungen und das werden wir jetzt tun.
Doch jetzt sei ein Punkt erreicht, an dem es an die Substanz gehe, warnt Intendant Morgenroth im Gespräch mit dem MDR eindringlich.
Ja, also wir rechnen tatsächlich gerade Horrorszenarien an. Das kann man es nicht beziffern, denn die Beträge, die da im Raum stehen, bedeuten, dass wir ungefähr 30 bis 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen müssten. Das bedeutet allein jetzt, ich sag's mal so, die Tanzkompanie streichen oder den Chor streichen, das reicht nicht. Das heißt, wir reden jetzt nur noch über ganz harte Maßnahmen. Entweder wir schaffen das ganze Schauspiel ab oder das ganze Musiktheater oder das ganze Orchester.
Ohne grundsätzliche Einschnitte sei ein Sparen aus dem laufenden Haushalt kaum möglich, so der Intendant. Denn auch personell sei man inzwischen sehr knapp bestückt.
Also es ist im Moment auch so, dass alle Abteilungen bei uns, wenn eine Person mal länger als eine Woche ausfällt, dann bricht schon alles zusammen. Also wir haben wirklich keine Redundanzen mehr, auf die wir uns stützen könnten, sondern wenn man jetzt sagt, es ist zu teuer, dann muss die Politik klar sagen, was sie sich nicht mehr leisten will.
Das Angebot des Gerhard-Hauptmann-Theaters aus Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Konzerten wird unter anderem vom Land Sachsen über das Kulturraumgesetz finanziert, sowie vom Landkreis Görlitz und den beiden Städten Görlitz und Zittau. Jahrelang hatten spezielle Haustarifverträge für die Theater von Görlitz und Zittau die Personalkosten gedämpft. Nach dem Prinzip mehr Freizeit für weniger Geld. Dann wurde ein Kulturpakt geschlossen und die Mindestgagen von 2.000 auf 2.700 Euro pro Monat angehoben. Zusätzliche Tariferhöhungen werden folgen. Doch nun sehen sich beide Kommunen nicht in der Lage, die Zuschüsse zu erhöhen. Es sei eine missliche Lage mit Ansage, sagt Intendant Morgenroth im Interview mit dem MDR.
Denn es war ja klar, dass Tariferhöhungen kommen, es war klar auch, es wird alles immer teurer, aber natürlich waren alle kommunalen Träger vorsichtig und haben in Corona-Zeiten sich gefreut, dass man Kurzarbeit in Anspruch nimmt, das Personalbudget wird enorm entlastet und man friert erstmal die eigenen Beiträge ein. Die Tariferhöhungen gehen aber gleichwohl weiter und diese Sprünge summieren sich und dann steht man auf einmal vor einer riesigen Stufe.
Jetzt sei die Politik an einem Punkt, an dem es grundsätzlich werde, sagt der Intendant mit Blick auf die strukturschwache Region Ostsachsen.
Wenn ich die Region nach vorne bringen will, wenn ich, wie es immer heißt, im Strukturwandel Regionen weg von der Kohle hin zu innovativen, lebhaften Regionen bringen möchte, dann ist Theater, Kultur, Musikschulen, Volkshochschulen, Museen sind ein ganz zentraler Baustein dieser Strategie.
Der Weckruf des Görlitzer Intendanten hat Signalwirkung für viele andere Bühnen und Kulturbetriebe, Land auf, Land ab, die sich alleine nicht tragen können und auf kommunale oder staatliche Zuschüsse angewiesen sind. Angesichts der enorm gestiegenen finanziellen Anforderungen an die öffentlichen Kassen müsse der Stellenwert der Kultur für unsere Gesellschaft neu verhandelt werden, fordert Intendant Daniel Morgenroth.
Wenn man diese Sparmaßnahmen durchführt, dann wird man verzichten müssen. Dieser Irrglaube, man könne immer das Gleiche haben für weniger Geld, das ging 10 Jahre auf dem Rücken der Belegschaft über Haustarife, über sehr viel Mehrarbeit. Da machen sich wirklich viele Kolleginnen und Kollegen krumm und das geht jetzt nicht mehr. Wenn es jetzt noch billiger werden soll, dann müssen Dinge weg.
Da müssen Dinge weg. Alexandra Gerlach über die missliche Lage am Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Dramatikerin Lot Wekemann. Sie hat ihren großen Moment in der Adaption eines modernen Filmklassikers gefunden, in der es auch ums Theater geht.
Meine geniale Stelle kommt aus der Vorstellung Opening Night in der Regie von Yvonne von Hove. Und das ist eine Bearbeitung des Films Opening Night von John Cassavetes. Diese geniale Stelle befindet sich am Ende der Vorstellung. Sie ist ein Dialog zwischen Schauspielerin Elsie de Brau und Schauspieler Jakob Derwig. Wir sehen zwei Menschen in einem Gespräch. Zwei Menschen, sie sitzen auf einem Stuhl, nichts mehr. Und damit war die Bühne so komplett gefüllt. Was so schön war, was das, die Szene war eigentlich so beiläufig gespielt. Und eine Leichtigkeit, es entstünde das so in dieses Moment. Für mich war es so eine rührende, verletzbare Sensibilität und Aufrichtigkeit, die mich gespannt macht. Ich nahm die Szene so verständig in mich auf. Nur wegen dieser Szene habe ich die Vorstellung noch zweimal besucht. Und wenn ich darüber nachdenke, das waren das eigentlich den Klang, was mich so beeindruckt hatte. Ich hatte das Gefühl, als ob zwei Instrumente zusammenspielen und einander allen Raum ließen. Und dieser Klang hat mich inspiriert beim Schreiben von Gift. Es war immer in meinem Kopf, dass ich dachte, diese zwei Menschen müssen sprechen wie diese zwei Menschen in dieser genialen Stelle. So ist es immer in meinem Kopf gewesen. Wow.
Die Dramatikerin Lot Wekemanns, Autorin des Stücks Gift über Opening Night nach John Cassavetes in der Regie von Ivo van Hove. Damit verabschieden wir uns. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen schöne Osterfeiertage. Machen Sie es gut.